das Eigentliche, der Fortschritt passiert nicht irgendwie aus den Zentren. Es ist nichts, was irgendwie davor gedacht wird, weil in den Zentren ist man dann irgendwie gesättigt und irgendwie hat seine vorgefertigten Meinungen und bleibt in seinem, in dem, was man eigentlich schon immer gedacht hat, sondern das Neue, das Aufregende, das passiert eigentlich dort an den Rändern irgendwie.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks zu den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Simon Wieskickel zu Gast. Simon ist Theologe und erforscht das Verhältnis von Ökologie und Religion. Wir sprechen darüber, was wir vom Leben mit Bäumen lernen können, was Befreiungstheologie mit Tankstellen zu tun hat und wie wichtig Lateinamerika für Simon ist, selbst wenn er nie da war. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Hallo.
Simon, was muss passieren, damit dein Herz höher schlägt? Reicht es, Bäume zu umarmen?
Naja, Bäume umarmen werde ich immer wieder gefragt, aber Bäume umarmen mache ich jetzt eigentlich selten. Aber ich fühle mich schon, also ich freue mich, wenn ich aus dem Fenster schaue, von meinem Büro, dort die Bäume sehe. Aber noch mehr natürlich, wenn ich dann auch den Bäumen näher komme, wenn ich irgendwie die ganz genau anschauen kann, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin im Wald, ich bin unter Bäumen, mit Bäumen und dann geht es mir schon besser. Aber auch wenn ich was über Bäume lese, also mich irgendwie auch so intellektuell mit Bäumen beschäftigt, das freut mich auch.
Bäume haben es dir angetan.
Ja, also seit einiger Zeit bin ich fasziniert von Bäumen.
Simon, du bist in Rottweil in Baden-Württemberg aufgewachsen. Den Ort kennt man ja von der Fasnet. Gibt es dort sonst noch irgendwas, woran du dich richtig gern erinnerst?
Ja, also was mich wirklich geprägt hat, was mir immer wieder auch bewusst wird, ist der Weltladen in Rottweil. Also das war so ein Ort, wo ich einfach irgendwie schon früh auch mit politischen Themen in Verbindung gekommen bin, auch schon so ein Hauch von weiter Welt mitten irgendwie so in diesem eher beschaulichen schwäbischen Kleinstadt. Und das war was, wo ich also faszinierende Leute kennengelernt habe, die ja ganz andere Vorstellungen vom Leben hatten. Also so einer, der mich da wirklich beeindruckt und begeistert hat, war der Gispel, ein Comiczeichner und jemand, der also nicht nur Veganer war, sondern der sich also wirklich auch nur von rohen Früchten oder von rohem Essen ernährt hat. Also ganz, ja.
Im Weltladen hast du dann sozusagen deine Themen schon gefunden?
Mhm, genau. Also das war, ich glaube, mit 15 oder 16 irgendwie war das so, wo ich dann das Gefühl hatte, da wären einfach so diese Themen, die mich interessiert haben, also wo es dann irgendwie um die Frage von Gerechtigkeit, irgendwie weltweites Zusammenleben ging, wo die eben auch sehr praktisch verhandelt worden sind oder wo es auch jetzt nicht nur darum ging, irgendwie auf so einer abstrakten Ebene zu sagen, ja, es ist irgendwie schlecht, man kann irgendwie sowieso nichts machen, sondern ich meine, was ich an dem fairen Handel als Modell irgendwie auch begeisternd fand, war so dieses, dass sich damit gleich verbunden hat, man kann wirklich auch was umsetzen. Es gibt ein Modell, was wirklich auch durch konkrete Veränderungen, nämlich durch andere Arten von Handelsbeziehungen, dann auch wirklich eine Veränderung schafft und so eine Transformation gestaltet.
Aber als du reingekommen bist, da hat dich doch irgendwas angefixt an dem Ganzen. Wer hat dich da hineingeführt? Was ist da passiert?
Naja, das war so irgendwie eine Phase, irgendwie 15, 16. Ich hatte so ein Parker dann irgendwie an mit ganz vielen Buttons drauf. Irgendwie. Also es waren keine Aufnäher, sondern es waren eher so Buttons. Also von Atomkraft, nein, danke, irgendwie bis zu, weiß ich gar nicht, was da irgendwie alles noch dabei war. Und ich hatte dann irgendwie auch Dreads, wo man heute wahrscheinlich irgendwie auch sagen würde, naja, ein Weißer mit Dreads, irgendwie schwierig. Da war das irgendwie jetzt auch so dieses einfach anders sein oder was anders machen, so ein bisschen nach alternativen Modellen suchen. Und dann hatten wir auch eine grüne Jugend gegründet dort in Rottweil. Und später kam dann irgendwie auch so die erste Band dazu, also wo wir dann irgendwie auch gemeinsam Musik gemacht haben und dann irgendwie zusammen auch auf dem Dach vom Heimburger saßen, also von der Tankstelle dort vor Ort, da irgendwie hinten dann hochgeklettert sind als große Gruppe, bis dann irgendwann dieser Heimburger die Leiter abgeschraubt hat. Und das war natürlich eine bittere Stunde.
Also ihr habt da oben Musik gemacht.
Ja, genau. Also auf dem Dach von der Tankstelle haben wir dann da also musiziert und
auch um auf die Probleme hinzuweisen.
Das war jetzt kein öffentliches Ding, sondern das war eher so ja, für uns irgendwie, dass wir da unsere Sitzungen irgendwie hatten, wo es dann wirklich auch um ganz viele Probleme und Themen und was weiß ich was ging. Aber die Sitzungen waren dann irgendwann auch immer kürzer und sag ich mal, das auf dem Heimburger Dach zu sitzen irgendwie immer länger. Und es war aber so in der Phase, wo dann der Weltladen, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das ist was, wo man konkret irgendwie was verändern kann und wo auch so dieses weite Welt und andere Horizonte irgendwie auch so für mich nach Rottweil gekommen sind.
Von der grünen Jugend hast du gesprochen, vom Weltladen. Hat denn auch die Kirche für dich damals eine Rolle gespielt?
Ah, interessante Frage. Also ich kirchlich habe ich auch mitgearbeitet, war da in so einem, also nach der Konfirmation war so die Frage, okay, wo kann ich mich da auch einbringen, und das war dann auch Teil von so einem Vorbereitung von Kinderkirche, aber das war mir dann irgendwann auch zu betulich, zu beschaulich, zu behäbig, irgendwie zu langweilig, genau. Und das war irgendwie auch so vom Setting, dass ich auch das Gefühl hatte, nee, irgendwie da passe ich nicht rein, und es war mir dann zu langweilig, nicht radikal genug, hatte überhaupt keinen Drive, hatte ich so das Gefühl, und da war dann eher, dass ich da mit Kirche irgendwie wenig anfangen konnte und dass ich dann auch eher gesagt hätte, Kirche ist irgendwie Bewahrerin des Status Quo, Kirche und Staat und Kapital, alles unter einer Decke und so weiter, also eher die Schiene war das dann.
Und im Weltladen, da geht wirklich was.
Ja, jetzt vielleicht rückblickend kann man sich jetzt natürlich fragen, war jetzt die Weltladengruppe so viel anders als jetzt kirchliche Gruppen oder so? Aber ich glaube, was halt wirklich so der Unterschied war, war auch so der ganze Bereich von Bildungsarbeit. Also, dass das wirklich jetzt auch eine Weltladengruppe war, wo wir eben auch viel diskutiert haben, wo es auch viele Bücher irgendwie gab, wo es dann auch immer wieder irgendwie so Vortrags- oder so irgendwie Schulungsabende gab, wo man sich dann auch eben zu bestimmten Themen informiert hat, bestimmte Kampagnen, die man auch gemacht hat, wo es dann eben um politische Themen ging, also von Thema Erlass, ja, Schulden, Reduktion bis hin auch nochmal zu Themen um Landwirtschaft, ökologische Ernährung, Souveränität und so weiter und so fort.
Das heißt, der Weltladen war schon das Ökosystem, in dem du dich bewegt hast, auch in Sachen Bildung, politisches Engagement.
Ja, nicht nur. Also ich glaube so, das war irgendwie so diese ganze Mischung aus grüner Jugend, oder ich meine, es hieß, wir haben uns ja nicht grüne Jugend genannt, sondern es hieß grüner Kaktus, ja, irgendwie, also noch dieses Stachelige irgendwie und Unangepasste. Das hat er vielleicht irgendwie auch noch so ein bisschen mitgeschwungen, aber dann gab es irgendwie auch noch so das Jugendzentrum, das Schlachthaus. Also das war eben das ehemalige Schlachthaus und ja, wo wir dann irgendwie auch mit der Band dann mal gespielt haben und so weiter. Und es war irgendwie so, das war eigentlich das, wo sich alles irgendwie abgespielt hat, ja.
Dann war es vielleicht keine Überraschung, dass du dein FÖJ am Wattenmeer gemacht hast, oder?
Ja, eigentlich schon. Also die Geschichte war, also muss man vielleicht irgendwie auch dazu sagen, ich hatte es ja schon so ein bisschen irgendwie eingeführt, ja, lange Haare oder halt Dreads, so ein bisschen Parker, schluffig.
Alternativ.
Genau, und eigentlich war dann mit dem Weltladen war ja irgendwie eher klar Südamerika, ne? Also Lateinamerika. Ich habe dann einen Spanischkurs gemacht, habe dann ja auch bei einer Mitarbeiterin aus dem Weltladen, die hat mir dann noch Spanisch beigebracht, und da habe ich mich irgendwie so vorbereitet auf mein Auslandsjahr in Südamerika.
Wohin wär's dann gegangen, genau?
Ja, ich glaube, da war ich jetzt nicht so festgelegt. Also das war das, ich glaube, da war dann sogar auf einem Vorbereitungsseminar und irgendwie war dann auch die, haben mir die unterschiedlichen Organisationen angeschaut und aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, habe ich, glaube ich, den Anmeldungsschluss dann irgendwie verpasst. Und dann war das also mit Südamerika, also hätte man sich irgendwie auch so ein gutes Jahr vorher drum kümmern müssen und war dann irgendwie alles durch, habe ich verpasst. Und dann war das so, dass die Freundin von meinem Bruder, die hatte eben, und mein Bruder auch, die hatten da so einen Freiwilligendienst gemacht bei der Schutzstation Wattenmeer, eben in Norddeutschland an der Nordsee, und die hatten da auch davon geschwärmt, und da habe ich mich dann beworben, und das hat dann auch geklappt, und das war im Nachhinein also eine super Entscheidung, also bin ich sehr, sehr froh, dass das mit Lateinamerika dann nicht geklappt hat, ja, sondern...
Und echt wahr, dass du ein ganzes Jahr lang Vögel gezählt hast?
Naja, also man hat nicht irgendwie das ganze Jahr Vögel gezählt, sondern das war alle 2 Wochen eben immer zur Springtide, also war die sogenannte Springtidenzählung, die man dann also gemacht hat. Und da waren dann die verschiedenen Vogelzählungen. Man hat dann auch im Winter waren dann Gänsezählungen, im Frühjahr war dann Brutvogelmonitoring. Also man hat dann schon immer wieder auch Vögel gezählt. Aber was eigentlich das Wichtige war oder was auch das Konzept von der Schutzstation Wattenmeer ist, ist eigentlich zu sagen, man kann nur schützen, was man liebt und was man kennt. Und da ging es eben ganz stark auch um Bildungsarbeit, also dass man dann unterschiedliche Führungen gemacht hat.
Für Schulklassen zum Beispiel.
Für Schulklassen, aber natürlich auch für Besucherinnen und Besucher. Also ich habe dann ein Jahr lang am Leuchtturm Westerhever gewohnt. Also vielleicht kennt der ein oder andere das Bild irgendwie von diesem Leuchtturm mit den 2 Häusern nebendran, also ist der berühmteste Leuchtturm Deutschlands, und in dem linken Haus habe ich mal ein Jahr lang gewohnt, und das war also eine super Zeit, wunderschön, ja.
Hast du einen Lieblingsvogel?
Quasi damals wäre es wahrscheinlich der Säbelschnäbler gewesen. Ja, Säbelschnäbler oder Kampfläufer wäre es dann gewesen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man natürlich unterwegs ist. Jetzt, wenn ich irgendwie, wir hatten ja mit dem Wald irgendwie angefangen, wenn ich im Wald unterwegs bin, dann ist jetzt natürlich nicht irgendwie der Kampfläufer mein Lieblingsvogel, sondern das wäre dann halt dort an der, ja, in diesen Feuchtwiesen, wo man die dann eben auch antreffen kann.
Du hast ja dann gleich Theologie studiert. War dein Umfeld überrascht über diese Entscheidung?
Ja, also das war dann eigentlich, also ich hatte ja vorher erzählt, dass ich irgendwie so mit Kirche, mit Theologie, das war mir irgendwie alles zu eng, zu festgefahren, zu konservativ, zu langweilig, und damit konnte ich relativ wenig anfangen. Und es war dann so, dass eine von meinen Mit-FEJ-lerinnen, die hat dann eben angefangen, Theologie zu studieren, hat das FEJ abgebrochen. Wir haben dann irgendwie eine Nachfolgerin irgendwie dann auch gefunden. Und ja, witzigerweise hat mich, also die Eva, die da mit mir am Leuchtturm war, die hat mich dann dazu gebracht, mich irgendwie auch mit dem Studium auseinanderzusetzen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, sowas Brotloses wie Germanistik studiert. Und ja, also es hätte mir auch Spaß gemacht, glaube ich, aber jetzt im Nachhinein bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich da Theologie studiert habe. Ja.
Und dein Studium hat dich ja erst nach Erlangen geführt. Das klingt auch unerwartet. Warum Erlangen?
Ja, auch da eigentlich eine persönliche Geschichte. Also wenn man in Rottweil aufwächst, dann weiß man gar nicht, was Erlangen eigentlich ist. Das weiß ich noch, der Bernd aus der Musikbox, der hat mir dann gleich irgendwie, es gab mal, ich glaube in den 80ern war das so eine neue deutsche Welle-Lied, Wissenswertes über Erlangen. Das hat er mir dann gleich vorgespielt, und es war so das Einzige, was man irgendwie über Erlangen, oder der Einzige, der auch was mit Erlangen anfangen konnte. Ansonsten wusste ich, glaube ich, gar nicht, bis ich da angefangen habe zu studieren, dass es Erlangen überhaupt gibt. Und es war dann aber so, dass meine Freundin, die jetzt meine Frau ist, die ist damals nach Nürnberg zum Studium gegangen, beziehungsweise wir dachten eigentlich, dass wir dann beide in Erlangen studieren, haben dann aber festgestellt, das Grundschullehramt ist in Nürnberg und Theologie war in Erlangen. Also wir haben dann beide im Großraum Nürnberg studiert, aber eben nicht beide in Erlangen.
Und dann hat es dich dann noch nach Tübingen geführt. Warum das denn?
Ja, ich meine, so von Rottweil aus ist Tübingen eben so der nächste Standort und irgendwie so die Universitätsstadt, wo dann auch alle hingehen. Und ich glaube, meine Mutter hat sich dann wirklich gefreut, als ich dann nicht mehr so weit weg war, an der Nordsee, irgendwie dann in Erlangen. Also immer schon irgendwie auch doch jetzt nicht direkt, sag ich mal, daheim, sondern halt ein bisschen ums Eck. Und die hat sich dann gefreut, als ich in Tübingen war und hat dann aber irgendwann, weiß ich noch, hat sie dann auch zu mir gesagt, naja, irgendwie jetzt wohnst du in Tübingen, aber bist trotzdem nicht häufiger zu Besuch, als wenn du jetzt irgendwie in Erlangen oder an der Nordsee gewohnt hast. Ja.
Wenn deine Entscheidungen im Hinblick auf das Studium auch so persönlich waren, war dann Tübingen noch was Besonderes für dich?
Also persönlich ja, weil also ich habe da in einer super irgendwie Band gespielt und jetzt aber so vom Theologischen muss ich sagen, war jetzt Tübingen irgendwie nichts, was mich jetzt irgendwie so wahnsinnig begeistert oder was irgendwie besonders war, sondern ich habe mein Examen in Tübingen gemacht, weil ich eben auch in der Württembergischen Landeskirche war und da hieß es immer, naja, wenn man da irgendwie sein Examen machen will, dann muss man da mal in Tübingen sein und sich das alles anschauen. Und von daher habe ich also viele Freunde in Tübingen gefunden, irgendwie habe da eine gute Zeit gehabt, aber jetzt vom Studium her war das jetzt nichts, was mich geprägt hat. Da war eher mein Studium in Indien das, was mich geprägt hat, ein Auslandsjahr, was ich da gemacht habe, was mich viel mehr irgendwie auch nachhaltig geprägt hat, als jetzt die Zeit in Tübingen.
Ja, du hast ja schon angesprochen, wie bist du denn nach Madurai gekommen?
Genau, Madurai in Tamil Nadu, Südindien. Eigentlich irgendwie erzähle ich immer die gleichen Geschichten. Also da war es dann auch so, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt habe ich schon irgendwie während meinem Zivi nicht geschafft, nach Südamerika zu gehen, nach Lateinamerika. Dann hatte ich mich viel in so meinen ersten Jahren mit Befreiungstheologie beschäftigt und auch so festgestellt, okay, das ist halt wirklich das, wo man, wo die Befreiungstheologie dann entstanden ist, die eben genau Theologie und Politik zusammendenkt und die eigentlich so für mich irgendwie so ein wahnsinniges Hoffnungsthema war oder irgendwie was mich begeistert hat, wo ich so das Gefühl hatte, das, was irgendwie davor hier, was irgendwie da was, ne, irgendwie Heimburger Dach und Tankstelle, Weltladen, Kirche, grüne Politik und so weiter, was irgendwie alles so disparat war oder an unterschiedlichen Orten eigentlich verortet war, das wird da irgendwie in der Befreiungstheologie mal zusammengedacht, zusammengeführt. Und dann war es so, dann hatte ich da eben einen Professor, der lange Jahre in Indien war und der hat dann die ganze Zeit von Indien erzählt und als es dann soweit war, dass ich mich dann irgendwie bewerben musste und das irgendwie auf die Beine stellen musste, dann habe ich festgestellt, irgendwie hat es wieder nicht geklappt mit Südamerika und ich bin dann eben in Indien gelandet und war dann eben für 10 Monate in Madurai, was auch interessant ist. Also bei Indien denkt man ja jetzt nicht unbedingt an das Christentum oder an christliche Theologie, aber das war ein Bible Seminary, also wo auch unterschiedliche Christen aus den unterschiedlichsten Kirchen da zusammengekommen sind und in Tamil Nadu selber als Bundesstaat sind ungefähr 10% sind christlich.
Was ist dir da besonders aufgefallen im Studium oder beim Wohnen? Was waren die Eindrücke?
Ganz, ganz viele. Also es ging schon los. Es war irgendwie so eine Campus-Uni. Also die Studierenden haben alle auch dann getrennt. Es gab irgendwie ein Wohnheim für die männlichen Studierenden und für die weiblichen. Und für die Familien gab es dann eben Häuser, wo die zusammen gewohnt haben. Und es war erstmal irgendwie auch so ein Schock irgendwie, der dort erstmal anzukommen. Es war wahnsinnig heiß und drückend und irgendwie die ersten 10 Tage, also habe ich es kaum geschafft, da aus diesem Campus, der erstaunlich grün war, in sonst einer Stadt irgendwie, wo jetzt wenig an Grünflächen oder was war, wo man sich mal irgendwie ein bisschen entspannen konnte, sondern wo alles auf einen eingestürmt ist, an Farben, an Lautstärke, an Hektik irgendwie auch. Also so wirklich, wie man sich das irgendwie mit so einem ganz klassischen Indien-Bild irgendwie auch vorstellt. So hatte ich den Eindruck, war es auch in Madurai. Und dieser Campus war halt so eine grüne Oase eigentlich fast schon. Und was auch begeisternd war, die hatten dort eben auch ein Center for Social Analysis, wo eben so eine kritischer Blick auch auf die indische Gesellschaft vorgenommen worden ist und wo gemeinsam mit sozialen Bewegungen eben auch so eine Gesellschaftsanalyse gemacht worden
ist. Was waren das für soziale Bewegungen?
Da ging es eben viel um Frauenbewegung, um die Bewegung der Dalits. Also die Dalits ist die Selbstbezeichnung von denen, die man als Unberührbare oder als Kastenlose kennt und die eben dort auch für ihre Rechte gestritten haben, für mehr Anerkennung, auch für bessere Jobs, auch für, sag ich mal, Überwindung von bestimmten Ausschlusskriterien in der Gesellschaft. Und es waren aber auch soziale Bewegungen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und die Leute, die dort studiert haben, die kamen teilweise auch aus Nordostindien, was nochmal ein ganz eigener Kosmos für sich ist. Und waren also auch ökologische Themen, aber auch so die Frage nach, wie man, also muss ich vorstellen, irgendwie in den 90er Jahren hat sich Indien eben sehr, sehr stark gewandelt, hat sich geöffnet für marktwirtschaftliche Themen und da kam es eben dazu, dass eben sehr viel dem Staat dann auch, also oder andersrum formuliert, dass viele Sachen irgendwie dann eben privatisiert worden sind und dass das natürlich auch bestimmte gesellschaftliche Folgen hatte und dass es interessanterweise in Indien aber sehr starke soziale Bewegungen gab, die eben dafür gekämpft haben, dass eben nicht die Gewinne privatisiert werden und dass das Land irgendwie nicht an die verkauft wird an und weiterentwickelt wird für irgendwelche Industrieprojekte und so weiter, sondern dass das Land eben auch bei den Leuten bleibt, jetzt mal ganz einfach formuliert. Und also das fand ich sehr, sehr inspirierend.
Was die Themen des Weltladens kamen da nochmal an anderer Stelle.
Ja, und also interessanterweise irgendwie vielleicht auch nicht nur die Themen, sondern wir hatten dann da auch also inspirierende Lehrerinnen und Lehrer teilweise, also die meisten waren Inderinnen und Inder, aber eben auch Bas und Gabriele waren da und Gabriele, die hätte also auch wunderbar irgendwie so in mein Weltladenteam gepasst, weil die kommt eigentlich aus Ost-Berlin, ist dann irgendwie in den 60er Jahren eben ausgewandert nach Indien, um dort an der Revolution teilzuhaben. Und die hatte dann auch die indische Staatsbürgerschaft und war auch weit anerkannt für ihren Frauenrechtsaktivismus und also war auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Ne? Also die ist mit ihrem Sari und ist sie dann da über den Campus dann auch gelaufen und hat dann irgendwie uns Studierende aus Deutschland und irgendwie vor allem uns behütete Schwaben mit Berliner Schnauze dann da irgendwie auch klar irgendwie das eine oder andere um die Ohren gehauen und gesagt, Leute, jetzt irgendwie kommt erstmal klar, werdet euch bewusst, wie privilegiert ihr seid und beschäftigt euch mal mit den Themen, was hier eigentlich los ist. Und das war super irgendwie, weil die wirklich da auch Klartext gesprochen hat und da irgendwie ganz viele Denkprozesse irgendwie angestoßen hat.
Ja, da ist ja offensichtlich sehr viel passiert in Madurai. Wie ging es dir dann wieder zurückzukommen nach Deutschland?
Ja, also das war inspirierend, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe sozusagen da jetzt auch einfach ganz viel gelernt, gesehen und auch mitbekommen, was so mögliche Themen sein könnte oder wie man auch Theologie betreiben kann. Und so eine Sache, die ich von dort mitgenommen habe, ist so dieses ganze Thema der sogenannten postkolonialen Theologie. Das war was, wo die Studierenden und die da Doktorarbeiten in Indien geschrieben haben, gerade dran waren, wo die sich viel damit beschäftigt haben und wo es eben darum geht, wie eigentlich der Kolonialismus sich bis heute auswirkt und was eigentlich Schritte sind, um den Kolonialismus in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unseren Handelsbeziehungen, in dem, wie wir Politik machen, um diesen Kolonialismus zu überwinden. Und da fand ich es auch wieder begeisternd, also dass die dann auch wirklich mit konkreten Sachen und einem gezeigt haben, okay, so und so irgendwie kann man die Bibel lesen, um da eben herrschende koloniale Denkmuster und Übersetzungsmuster, um die eigentlich irgendwie auch zu challengen, um die herauszufordern und da was Neues da entgegenzusetzen.
Und das hast du da schon in Madurai erfahren? Dass man das macht.
Da hatte ich so die ersten Anstöße bekommen und dann war es ganz witzig, weil ein guter Freund von mir, der Manuel, der kam zur gleichen Zeit, also er hat es nach Südamerika geschafft, er kam irgendwie dann aus einem Auslandsjahr in Südamerika zurück und wir zwei haben uns dann gefunden und dann war klar, okay, wir müssen irgendwie diese Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die Themen, denen wir da begegnet sind, die müssen wir jetzt eigentlich in Deutschland umsetzen und wir müssen alles anders machen und eigentlich ist jetzt genau genau der Zeitpunkt für die Revolution gekommen. Und witzigerweise hat sich das dann irgendwie wunderbar getroffen, dass dann irgendwie die Studierendeproteste waren. Da soll es darum gehen, dass eben ein Semesterbeitrag in Bayern eingeführt werden sollte. Das war 2008, 2009, und da wurde dann auch das Audimax in Erlangen wurde besetzt und wir standen dann da irgendwie auf einmal mitten in der ersten Reihe und jetzt ging dann auf einmal auch noch die Revolution los und wir hatten so das Gefühl, hier startet's und breitet sich dann aus. Ja, die Hörerinnen und Hörer werden merken, es ist dann nicht so gekommen, dass sich die Revolution von dort ausgebreitet hat, aber das war so das Feeling irgendwie, was wir da hatten.
Also, dass da ganz verschiedene Sachen zusammenkamen. Einmal dieses Arbeiten mit theologischen Themen, dann aber der Kontext, in dem du warst oder auch dein Freund, der da was ausgelöst hat bei dir. Und dann auch das Gefühl, man kann damit etwas bewegen. Es ist etwas, was auch deine Umgebung verändert.
Genau, also wir haben dann angefangen, unterschiedliche Veranstaltungsformate zu machen. Also irgendwie haben dann Podiumsdiskussionen organisiert, haben dann aber auch Seminare gemacht und haben gesagt, eigentlich müsste sich auch an der Uni ganz viel ändern. Also dieses irgendwie, einer steht vorne und unterrichtet, das ist eigentlich nicht das, wie Wissen irgendwie und wie Bildung funktionieren kann, sondern eigentlich haben wir ganz andere Ansätze kennengelernt, sehr viel irgendwie mehr, dass man sich beteiligen kann, dass Studierende auch gehört werden. Und dass es viel um die Frage geht, wie kann eigentlich so eine inklusive Form von Bildung ermöglicht werden. Und da habe ich Dinge irgendwie kennengelernt und haben wir uns auch gemeinsam erarbeitet innerhalb von den Studierendenprotesten, wo ich sagen würde, ja, das sind Sachen, die begleiten mich auch eigentlich seitdem, dass ich das Gefühl habe, das war so eine Wende für mich irgendwie auch in dem, wie Bildung funktionieren kann. Weil, also ja, ich meine, bisher irgendwie muss ich auch vorstellen, irgendwie diese ganzen Befreiungstheologen, das waren irgendwie wie alles sozusagen alte Männer, die irgendwie da doziert haben über sozusagen die Kämpfe von früher und was man alles umgesetzt hat und so weiter. Und wir haben dann auch so ein Deutschland junges befreiungstheologisches Netzwerk, wie wir es ursprünglich mal genannt hatten, also befreiungstheologisches Netzwerk, haben wir da gegründet, weil wir auch gesagt haben, nee, das ist nicht Befreiungstheologie, also das ist irgendwie keine Gedenkveranstaltung irgendwie für die ruhmreichen Kämpfer von früher und für das, was die alles umgesetzt haben und was die vielleicht für irgendwelche Schriften oder was weiß ich was veröffentlicht haben, sondern Befreiungstheologie ist eigentlich was immer wieder neu passieren muss und was eigentlich jede Generation irgendwie als neues Thema auftaucht und wo es auch viel um Formate geht, wie was heißt denn eigentlich Bildung, wer bildet wen und wie können wir gemeinsam auch was auf die Beine stellen und das waren so unsere Impulse, was wir da dann irgendwie gemacht haben.
Also verstehe ich das dann richtig, das postkoloniale Thema ist eng verwoben mit einer anderen Art von Pädagogik, mit einer aktiveren Form des Lernens und der Wissensvermittlung oder des Wissensaustauschs?
Auch, ja. Also es geht, ich würde sagen, es geht nicht nur darum, aber dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil jetzt irgendwie auf so die globalen Verhältnisse übertragen, ist es ja häufig so, die Expertinnen und Experten, die irgendwie werden in der westlichen Welt, in Europa, in Deutschland und so weiter ausgebildet und die anderen Länder, die werden eher gesehen als die, die zu belehren sind oder die dann was lernen können eigentlich vom Westen und also da steckt ja eine unglaubliche Arroganz irgendwie dahinter und das hat mich irgendwie total getriggert und genervt. Also ich erinnere mich noch, da gab es dann auch Professoren, die das also total verkörpert haben und die dann irgendwie sich selber vorgestellt haben, ja, ich bin der und der und ich war jetzt irgendwie in den USA und in Europa und in Israel. Also ich war eigentlich überall, wo richtige Theologie gemacht wird. Und also das waren irgendwie so Sätze, irgendwie, wo sich genau diese Überheblichkeit eigentlich ausdrückt und wo postkoloniale Theologien dann dagegen angehen und sagen, nee, Theologie irgendwie und das Nachdenken über die Bibel, über das Reich Gottes, über das, wie irgendwie so eine andere Gesellschaft und eine andere Form des Zusammenlebens aussehen kann, das ist nichts, was irgendwie eindimensional aus einer Richtung irgendwie anfängt und was in Tübingen vorgedacht werden muss, sondern was genauso gut eben aus Madurai kommt und dort eben nicht aus den Zentren, sondern von den Rändern. Also das ist so ein, glaube ich, ganz zentraler Gedanke, den man ja auch auf ganz unterschiedliche Kontexte übertragen kann. Das Eigentliche, der Fortschritt passiert nicht irgendwie aus den Zentren. Es ist nichts, was irgendwie davor gedacht wird, weil in den Zentren ist man dann irgendwie gesättigt und irgendwie hat seine vorgefertigten Meinungen und bleibt in dem, was man eigentlich schon immer gedacht hat, sondern das Neue, das Aufregende, das passiert eigentlich dort an den Rändern irgendwie.
Das Aufregende passiert an den Rändern und Revolutionäre schreiben keine Bücher. Aber dann hast du eine Doktorarbeit geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war dann nach Tübingen. Also dann war ich fertig mit dem Studium. Wie geht's dann weiter? Und da hatte ich dann eben auch das Glück, dass ich da ein Angebot bekommen habe, eben auch unterrichten zu können in Erlangen an der Uni wieder und da eine Doktorarbeit zu machen. Und da war es so, dass Bas, also einer dieser Aktivisten und Lehrern dann aus Madurai, auch mitgegeben hat, dass er gesagt hat, irgendwie so dieses Aktivistische und das Theoretische, das ist sozusagen nichts, was sich gegenseitig ausschließt, sondern das sind auch Sachen, die sich gegenseitig ergänzen können. Also er hat gesagt, wir brauchen auch andere Formen des Nachdenkens, der Bildung, wenn wir überhaupt irgendwie gesellschaftlich auch was verändern können. Und das ist, denke ich, auch was, wo ich auch einen bestimmten Weg gemacht habe und wo wahrscheinlich irgendwie so der 16-jährige Simon irgendwie sagen würde, ja, Weg gemacht, er irgendwie, der ist langweilig alt und angepasst geworden. Aber wo ich sagen würde, um langfristige Veränderungen durchzusetzen, braucht es institutionelle Veränderungen, müssen wir irgendwie auch Bildung anders denken. Und da hatte ich so das Gefühl, da habe ich was mitgenommen und da habe ich irgendwie auch einen Beitrag, den ich machen kann oder da kann ich irgendwie was Neues rausfinden. Und letztlich ging es mir dann in meiner Doktorarbeit darum.
Übrigens ein ganz spannender Titel, das Alte Testament als deutsche Kolonie.
Genau, da ging es mir darum, dass wir, auch wenn wir jetzt irgendwie über Kolonialismus reden, dann ist es wieder, sag ich mal, was weit, weit weg passiert. Ne? Irgendwie, also man hat dann vielleicht irgendwelche Vorstellungen von Kolonialismus, irgendwelche Bilder, irgendwelche Gegenstände, die sich mit Tansania, mit afrikanischen Kontexten, mit Namibia oder mit anderen Kolonien verbinden. Aber dass natürlich so dieser Kolonialismus auch die deutsche Gesellschaft ganz, ganz stark verändert, geprägt und eigentlich auch beeinflusst hat, das ist was meines Erachtens noch viel zu wenig auch erforscht wird. Also dass diese
da haben wir einen blinden Fleck.
Genau, das ist ein blinder Fleck, aber nicht unerheblicher blinder Fleck, weil letztlich diese Gewaltform des Kolonialismus und dieses, dass man andere Länder ausbeutet, kolonisiert, ihnen bestimmte Gesellschaftsformen aufdrückt aus so einem Überlegenheitsgefühl heraus, das verändert auch die Gesellschaft nach innen. Und in meiner Doktorarbeit ging es jetzt eben darum, zu fragen, wie haben sich denn diese Muster des Kolonialismus und dieses Überlegenheitsdenkens, dieses Sendungsbewusstseins, was damit verbunden ist, wie haben die sich eigentlich dann auch auf die Wissenschaft ausgewirkt? Also ganz knapp gesagt, meine These, die ich da entwickle, ist die, dass eigentlich so die Wege, wie wir die Bibel auslegen und verstehen, eigentlich ein kolonialer Modus ist. Und dass dieses koloniale Bibelverständnis nicht von ungefähr in Deutschland entstanden ist, so ungefähr um das Jahr 1800 rum. Deutschland hatte damals keine Kolonien, zumindest keine realen physischen Kolonien. Aber Deutschland hatte schon immer so das Gefühl, wir haben zwar keine Kolonien, die Engländer haben ihre Kolonien, aber die Deutschen wüssten eigentlich viel, viel besser, wie man es eigentlich machen würde. Wenn wir Kolonien hätten, dann aber wüssten wir ganz genau, so und so müssten wir es machen. Und da wurde dann auch ganz viel geschrieben und veröffentlicht so in diese Richtung, so nach dem Motto, ja, der Deutsche irgendwie gibt jetzt mal ein Handbuch raus, wie man es eigentlich richtig machen müsste. Und quasi so eine Kolonie im Geiste, weil man ja keine eigenen physischen Kolonien hatte, war eben dann die Wissenschaft des Alten Testaments. Also dass man sozusagen die Hebräer von vor 2000 Jahren oder noch länger, vor 3000 Jahren, dass man die mal immerhin kolonisieren konnte, wenn es schon mit den anderen nicht geklappt hat.
Immerhin als Ersatz für das, was man nicht tun konnte im Echten. Du hast ja dann diese Doktorarbeit abgeschlossen und danach Vikariat gemacht. Ich stelle mir vor, dass das auch ein ziemlicher Cut war. War das Vikariat für dich eher ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel?
Es war auf jeden Fall anders, aber letztlich war für mich dann auch schon klar, dass ich das auf jeden Fall machen will, weil ja, also von dem, was mir dann auch irgendwie während im Studium, irgendwie auch während der Zeit in Indien klar geworden ist, dass es ja jetzt irgendwie eine Theorie um der Theorie willen oder irgendwie noch ein schönes Buch und noch ein Aufsatz und so weiter, das wäre nie das gewesen, wo ich mich auch sehe, sondern dass letztlich das immer so ein Wechselspiel auch sein muss zwischen dem, was man sozusagen auf den Platz bringt, um jetzt die Metapher aufzunehmen, und dem, was man irgendwie vielleicht an neuen taktischen Konzepten irgendwie entwickelt oder was man im Training sich drauf schafft. Dass es also auch immer darum geht, sozusagen das nicht nur für sich irgendwie an der Uni irgendwelche Theorien sich auszudenken, sondern die auch gemeinsam mit Menschen dann irgendwie in der Kirche sozusagen voranzubringen oder leben zu können.
Und ja. Ist das gelungen?
Weiß ich nicht. Also das gehört vielleicht auch dazu, dass das Vikariat ist jetzt auch nochmal ein ganz starker Lernort, also wo es jetzt auch erstmal darum geht, irgendwie sozusagen dann wieder in die Ausbildung reinzukommen, irgendwie sich erstmal auch nochmal zu lernen, und da würde ich sagen, als solches habe ich es auch verstanden, also dass jetzt nicht irgendwie jetzt das Gefühl hatte, ich komme jetzt von der Uni, ich habe irgendwie meine ganzen Theorien und jetzt irgendwie freut euch irgendwie, jetzt bin ich da, jetzt wird irgendwie alles anders, sondern dass ich das erstmal als Ort verstanden habe, wo ich irgendwie jetzt nochmal was Neues mir anschaue, nochmal lerne und wo es vielleicht auch für mich darum ging, auch nochmal auf so eine bestimmte Art und Weise irgendwie auch dieses Kirchenbild, also ich hatte ja ganz am Anfang irgendwie auch erzählt mit dem Kinderkirchteam, wo ich eher gesagt habe, das ist irgendwie alles zu statisch, zu langweilig, da geht irgendwie nichts voran, das vielleicht auch irgendwie nochmal abzugleichen und irgendwie nochmal ein neues Bild dann für mich zu entwickeln. Ne?
Und ist es spannender geworden?
Manches ja, manches würde ich auch jetzt sagen. Manche Sachen irgendwie, die haben sich auch überlebt und die denke ich, kann man auch weiterentwickeln und neu aufsetzen. Also so würde ich es vielleicht sagen.
Du bist ja dann nach deinem Vikariat mit deiner Familie und über Mission eine Welt nach Hongkong gegangen. Was ist da eigentlich passiert? Du hast die Ausschreibung irgendwo gelesen und dachtest, jetzt?
Ja, also letztlich war es wahrscheinlich wieder ganz ähnlich. Ich glaube, meine Frau in dem Fall wäre eigentlich gerne nach Südamerika gegangen, aber in Südamerika war dann auch keine passende Stelle frei. Aber für uns irgendwie als Familie, also meine Frau war auch öfters schon im Ausland, hat unter anderem ein halbes Jahr lang in Namibia an der Schule unterrichtet, hat auch einen europäischen Freiwilligendienst in der Türkei gemacht. Und dann war irgendwie so das, dass wir gesagt haben, jetzt sind die Kinder da noch klein, das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt irgendwie, um dann auch so einen Auslandsaufenthalt zu machen. Und da habe ich mich dann total gefreut, dass es eben bei Mission eine Welt dann eben auch Stellen gibt, wo eben genau das, was irgendwie mich eigentlich schon immer umgetrieben hat, so dieses Wechselspiel zwischen auf der einen Seite irgendwie was lernen können von Partnerinnen und Partnern aus anderen Weltgegenden, irgendwie auch so den eigenen Horizont zu erweitern, irgendwie sich nochmal herausfordern zu lassen von anderen Weltsichten und dann aber auch gemeinsam Theologie zu treiben, irgendwie gemeinsam nachzudenken über Themen und auch gemeinsam sowas wie Kirche dann mit aufzubauen. Also das hat mich irgendwie begeistert und da habe ich mich dann sehr gefreut, dass ich das dann mit Hongkong als Stelle da an dem Lutheran Theological Seminary ergeben hat.
Ja, mittlerweile bist du ja schon 5 Jahre zurück. Welche Eindrücke sind dir geblieben?
In Hongkong war es so, dass wir da in einer absolut umgreifenden oder eigentlich so einer Wendesituation für Hongkong angekommen sind. Also 2019, 2020, ich sage jetzt mal ganz plastisch, wir steigen aus dem Flieger und die Straße brennt, die Barrikaden werden aufgerichtet, die Hongkonger stehen auf, also zu Millionen und vor allem die jungen Leute gegen das Sicherheitsgesetz, was dort in Vorbereitung war und bestimmte gesetzliche Veränderungen, die also Hongkong stärker an das Festland China anbinden sollen. Und da war das aber auch so ein Konflikt, mit dem ich mich davor wenig beschäftigt hatte und wo ich auch erstmal gesagt habe, okay, ich bin da, um zu lernen, um mir das anzuschauen, um erstmal zu sehen, worum geht's da eigentlich, was ist die Auseinandersetzung. Und es war also so eine, also wirklich prägende Zeit auch, die Hongkong eigentlich bis heute, glaube ich, tiefgreifend verändert hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, irgendwie das mitbekommen zu haben. Das war so das eine irgendwie in Hongkong selber. Und dann ist Hongkong aber einfach so ein faszinierender Schmelztiegel, auch aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Ländern. Und so war das dort auch an diesem Lutheran Theological Seminary, dass dort Studierende aus Myanmar, aus Thailand, aus Malaysia auch da waren. Und was die so erzählt haben, das hat mich auch fasziniert. Also da ging es dann auch viel um indigene Spiritualität und so die Frage, wie eigentlich sozusagen Menschen, die jetzt nochmal ganz besonders von Kolonialismus betroffen waren, indem sozusagen sie nicht nur innerhalb der eigenen Gesellschaft eigentlich immer am Rande standen, sondern durch die Kolonialzeit eigentlich nochmal verstärkt unter Druck geraten sind. Ihr ganzes Lebensmodell, ihre Gesellschaften, ihre Werte, ihre Spiritualität, die ihnen sozusagen dann durch koloniales Regime auch ausgetrieben worden ist und wo es auch teilweise dann wirklich zu massiven Zwangsmaßnahmen kam, bis zu den schlimmsten Folgen auch für diese Völker wirklich.
Das heißt, das wäre auch nochmal ein Bereich gewesen, wo du gedacht hättest, da müsstest du mal hingehen und dir das nochmal näher anschauen.
Genau, also das war, dass ich eigentlich bis heute auch noch im Austausch bin, auch mit Studierenden aus Myanmar und das auch so was Bereicherndes ist, da einfach nochmal neue Facetten irgendwie auch von Theologie kennenzulernen. Und was natürlich auch nochmal dazu kommt jetzt in Hongkong, wo ich dann auch nochmal anknüpfen konnte irgendwie an das, was mich in Indien fasziniert hat, ist dieses multireligiöse Umfeld. Also dass auch in Hongkong Christen ungefähr 10%, wenn überhaupt, irgendwie der Gesellschaft ausmachen und dass das natürlich auch was verändert, wenn ich eben als Christentum nicht irgendwo prägend bin, wenn ich nicht irgendwie ganz in der Nähe auch zu staatlichen Institutionen und so weiter bin, sondern wenn ich auch in Distanz bin, wenn ich irgendwie da auch meine Rolle finden muss, wenn klar ist, wir leben in multireligiösen Nachbarschaften und das hat mich auch fasziniert. Also das, ja.
Mittlerweile bist du ja wieder in Erlangen an der Uni und hast ein Forschungsprojekt, das dich wieder nach Indien gebracht hat. Wie wichtig war es für dich, dass dein Thema diesen Indienbezug hat?
Ja, ich glaube irgendwie, es hätte sich auch an anderen Gegenden irgendwie festmachen können, weil es, glaube ich, jetzt weniger ein ganz spezifisch indisches Thema ist. Also ich beschäftige mich dort in Nordostindien mit indigenen Gemeinschaften und ihrem Verhältnis zur Natur, insbesondere auch ihrem Verhältnis zum Wald. Und das ist ein Thema, das zieht sich also durch den ganzen süd-südostasiatischen Bereich. Also das kann man auch in... Genau, der Wald und Völkergemeinschaften, die sozusagen von ihrer traditionellen Lebensart eben auf den Wald als Ressource, als Heimat angewiesen sind und die teilweise eben auch daraus ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was wir Natur nennen würden, ableiten. Also für die der Wald jetzt irgendwie nicht was ist, wo ich irgendwie am Wochenende zur Erholung hingehe oder zum Joggen oder irgendwie um Bäume zu umarmen, sondern oder Waldbaden zu machen oder was weiß ich was immer, sondern der Wald ist für die wirklich der Lebensraum. Teilweise geht es dann so weit, dass bestimmte Bäume auch als Personen angesehen werden, dass die Teil auch dieses Verwandtschaftsnetzwerks sind und dass eigentlich die Vorstellungen auch da sind, dass die ganze Mitwelt, die Menschen umgibt, eigentlich belebt ist, dass also der Fels, der vielleicht in diesem Wald ist, dass bestimmte Berge, dass die nicht irgendwie einfach nur ein Gegenüber sind oder irgendwas, was ich sozusagen ausbeuten kann, eine bloße Ressource, unbelebte Materie, sondern es ist ein Objekt, genau, sondern es ist Teil ihrer Geschichte, Teil ihrer Gesellschaft, Teil ihres ganzen Lebens. Und also das hat mich unglaublich fasziniert. Was sind da eigentlich für Vorstellungen, wie äußern die sich auch in religiöser Hinsicht? Und dann die Frage, welche Auswirkungen hat es eigentlich nochmal darauf, wie wir Religion verstehen können? Also so eine religionswissenschaftliche Fragestellung bringt mich dann dorthin.
Trifft das eigentlich auch auf die christlichen Gruppen in Nordostindien zu, dass dieses Verhältnis zum Wald eine große Rolle spielt?
Ja, Also unbedingt. Das ist was, wo wir, glaube ich, irgendwie auch so aus unserer Perspektive immer denken, irgendwie, das ist was, was vielleicht gar nicht so zusammengeht irgendwie, ne? Also diese Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen Gruppen und das Christentum. Also das natürlich auch teilweise liegt es an der Missionsgeschichte, dass es dort dann auch dazu kam, dass bestimmte Praktiken, bestimmte Vorstellungen, also dass Geister in dem Wald wohnen oder dass bestimmte Rituale dort ausgeführt werden, dass die von vielen Missionarinnen und Missionaren auch sehr stark abgelehnt, bekämpft worden sind und dass es natürlich auch internalisiert worden ist, also dass dann gesagt worden ist, nee, das ist nicht mehr Teil von unserem Leben, das ist was, damit wollen wir uns irgendwie nicht mehr auseinandersetzen. Und jetzt aber ist, glaube ich, das Interessante, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo wir feststellen, irgendwie dieses vermeintlich aufgeklärte, rationale, westliche, was als das Überlegene an die ganze Welt verkauft worden ist, das fällt uns ja unglaublich auf die Füße. Also wir merken irgendwie, wir leben im Zeitalter des sechsten Massensterbens, Klimawandel, Klimakatastrophe und wir kommen irgendwie mit unserem Entwicklungs- und unserem Vorstellungsmodell dieser westlichen Rationalität, kommen wir an unsere Grenzen, stoßen wir sogar über unsere planetarischen Grenzen, weil der Globus einfach nicht bereit ist für dieses Modell. Und diese ganze Suche nach den Alternativen bringt natürlich auch Christinnen und Christen dazu zu sagen, ja, aber Moment mal, wir sind ja nicht nur Teil von dieser christlichen Gemeinschaft, sondern wir sind auch Teil von wir verstehen uns als Khasi, als Lepcha, als Orang Asli, als was auch immer. Und quasi wir sind Teil einer indigenen Gemeinschaft, die auch nochmal eine andere Geschichte, eine andere Kosmologie, andere und Werte andere und Vorstellungen, andere Ressourcen auch hat, ja. Und ich glaube, da irgendwie ist so ein, also da sehe ich dann auch eine Linie von dem, was ich eher jetzt irgendwie an postkolonialen Themen gemacht habe, zu dem, was man jetzt vielleicht eher irgendwie dekolonial nennen könnte, dass wir eigentlich so unsere Naturvorstellung, unsere, du hast gesagt, irgendwie der Berg als Objekt, dass wir das eigentlich wieder verlernen müssen und dass wir da eigentlich auch ganz viel von indigenen Gemeinschaften oder mit indigenen Gemeinschaften ist, glaube ich, eher besser, lernen können, ohne sie zu romantisieren in der Art und Weise, dass wir sagen, naja, da haben wir jetzt irgendwie die edlen Wilden, die im Wald leben und wir müssen jetzt auch in die Wälder ziehen und dürfen nicht hier in einem schönen Studio sitzen und es ist gemütlich, sondern sitzen draußen im Wald und frieren eigentlich den ganzen Tag.
Hey, ich bin's wieder, Song. Es gibt tolle Neuigkeiten. Weil es so viel Spaß macht mit Horizontwechsel, haben Katrin und ich überlegt, einen neuen Podcast zu starten. Me Story. Hier erzählen Leute, die mit einer Mission unterwegs waren, zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, als Reisen noch voller Ungewissheiten und Überraschungen waren. Was sie dort erlebt haben und wofür ihr Herz schlägt, das erfahrt ihr jeden dritten Dienstag im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt. By Me Story. Ich erzähle. Simon, wenn du 4.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Bildung, medizinische Hilfe, diakonische Arbeit.
Was ich auf jeden Fall geben würde, wäre für ein Projekt, was eben genau diesen Aspekt von Bildung, von Ökologie und von der Unterstützung von indigenen Gemeinschaften zusammendenkt. Und jetzt bei Mission Eine Welt gibt es ein super Projekt, wo die Orang Asli, eben eine indigene Gemeinschaft in Malaysia, unterstützt werden und wo es um das Thema Schulbildung geht, wo gesagt wird, damit die Orang Asli eben auch ihre eigenen Werte, ihre Ideen, ihre Vorstellungen vertreten können und dafür kämpfen können, brauchen sie auch so eine formelle Bildung. Also wenn sozusagen, wenn das nicht auf Augenhöhe geschehen kann, dann können sie auch nicht zum Anwalt ihrer selbst werden. Dann sprechen andere für sie und es geht aber darum, dass eben die jungen Orang Asli eben genau sozusagen diesen Aspekt von einem anderen Idee, von dem, was eigentlich Mitwelt sein kann, was Gemeinschaft Gemeinschaft sein kann, dass sie das aktiv in die Gesellschaft einbringen können. Und dazu braucht es erstmal eine formelle Bildung, Schulbildung. Und da gibt es eben dieses Projekt von Mission Eine Welt, was die Orang Asli beim Schulbesuch unterstützt. Und das finde ich, da wird ganz, ganz viel von dem, was mich begeistert und wofür ich brenne, wird da eigentlich zusammengedacht. Und deswegen ist das Projekt, wo meine 4.000 Euro dann hingehen würden.
Und das wäre auch Befreiungstheologie im wahrsten Sinne.
Befreiungstheologie, postkolonial, vielleicht sogar dekolonial. Also genau, also das, ja.
Wunderbar. Simon, du bist ja schon viel rumgekommen. Wenn du darauf zurückblickst, wie du unterwegs warst, auf welche Frage würdest du gerne antworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung?
Ja, ich glaube, ich möchte mit der Hoffnungsfrage die Hoffnungsfrage nehmen, weil ich glaube, dass ja, wenn man irgendwie so in die Welt schaut, irgendwie, wenn man diese ganzen Themen irgendwie, über die wir jetzt auch gesprochen haben, da kann schnell irgendwie so der Eindruck entstehen, es wird alles immer schlimmer. Irgendwie, sag ich mal, damals hatten wir vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, was zu machen. Und Hoffnung ist, glaube ich, was einen da am Brennen hält und was auch dafür sorgt, dass man weiter handelt. Und Hoffnung wiederum entsteht eigentlich auch nur durch Handeln, dass ich was mache, dass ich irgendwie, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, dass ich mich irgendwo für was einsetze und dass daraus Hoffnung entsteht. Und das ist, glaube ich, was jedem unglaublich gut tut. Und ich wünsche einfach, dass wir alle mehr Hoffnung haben. Und ja.
Vielen Dank, Simon, für das schöne Gespräch. Ja, das war die letzte Frage. Und vielleicht wissen es die einen oder anderen schon, Simon, wir haben ja gemeinsam einen Podcast gemacht. Wunderkundig.
Genau, und ich meine, ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt quasi wieder mal zusammen irgendwie da sitzen. Und ich meine, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, ich meine, wir haben auch bei Wunderkundig ja ähnliche Themen gemacht. Ich meine, ich finde es jetzt fast ein bisschen schöner irgendwie, weil du nur die Fragen stellen darfst und ich reden darf. Ja. Bei Wunderkundig waren wir ja eher quasi
auf
Augenhöhe oder im Dialog. Und irgendwie haben auch über solche Themen wie, was ist eigentlich Befreiungstheologie heute, quasi geschehen noch Wunder, haben darüber ja irgendwie auch nachgedacht.
Was ist Heilung? Also wir haben einen Rundumschlag gemacht, auch mit vielen Stimmen aus aller Welt.
Ja.
Auch aufgrund der Kontakte, die wir schon hatten, nach Indien und nach Hongkong.
Ja, und irgendwie, ich glaube, der ein oder andere kann gerne irgendwie mal wieder reinhören in unsere Podcasts. Sind, glaube ich, auch zeitlose Themen.
Absolut.
Obwohl wir jetzt irgendwie auch schon länger keinen mehr gemacht haben. Vielleicht irgendwie entwickelt sich ja nochmal was, dass wir irgendwie feststellen, so, das könnte unser Thema sein und wir müssen nochmal was gemeinsam aufnehmen. Also Song, melde dich, wenn irgendwie Wunderkundig in die nächste Runde gehen soll. Ja.
Wunderkundig zum Anhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.